Gnade und Friede von dem, der war, der ist und der sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in unserer Epheser-Reihe, sind mittlerweile im 4. Kapitel angekommen. Und heute geht es um die Verse 17. Oh, ich habe die Versanzahl hier, die zweite vergessen, es ist 17 bis 24. 17 bis 16 wäre mathematisch schwierig heute zu behandeln. Es ist 17 bis 24, die 16 steht noch von der letzten Predigt da. Ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung und ich bitte euch, da muss man genau zuhören, genau mitdenken. Es ist ein typischer Paulusbrief, es ist Satz an Satz, Gedanke an Gedanke, aber systematisch, klar und voller Wahrheit. Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. In Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt, uns in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach der betrügerischen Begierde verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wenn wir uns vor Augen führen, wie die Lebenswelt der Epheser war, zu denen Paulus hier schreibt, dann macht dieser Brief und dieser Abschnitt nicht nur mehr Sinn, sondern wirklich gewinnt noch mehr an Bedeutung. Wir haben gesehen in den letzten Monaten, wo wir uns den Epheserbrief angeschaut haben, dass diese Stadt Ephesus wirklich eine Metropole war, nicht nur als große Stadt, als Hafenstadt, sondern vor allem auch aufgrund des Tempelkults, der dort war, wegen der Artemis. Und was man dort findet, es ist ja heute eine der bekanntesten Ausgrabungsstätten wahrscheinlich der ganzen Welt. Also wer mal so in die westliche Türkei geht, der wird wahrscheinlich auch Ephesus besuchen. Das ist so eine Hauptattraktion, wo viel gegraben wurde, viel geforscht wurde. Die Stadt gibt es ja heute nicht mehr, in diesem Sinne, zumindest nicht dort, wo das alte Ephesus stand. Voller Tempel, voller Kultstätten, die dort waren. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass diese Menschen, an die Paulus den Brief schreibt, noch vor wenigen Jahren vermutlich mitten im Zauberkult steckten. Völlig in einer ganz, ganz anderen Lebenswelt lebten. In Ephesus, Hafenstadt, Tempelstadt, Weltstadt, Prostitution, all diese Dinge waren völlig normal an der Tagesordnung. Dass wenn Paulus hier schreibt an eine Familie, dann ist davon auszugehen, dass viele davon bereits in Ehebruch, in Trennung, in Schwierigkeiten waren, weil ihr alter Lebensstil sie einfach dahin gebracht hatte. Das ist nicht heile Welt, wo er sagt, ihr seid schon klasse, Epheser, werdet noch ein bisschen besser, noch ein bisschen moralisch hochwertiger, poliert es noch ein bisschen, sondern er schreibt wirklich zu Menschen, die die Abgründe der Sünde sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung kannten. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Text, man spürt es ja beim Lesen, so eindringlich, so absolut. Paulus sagt nicht, liebe Epheser, es wäre wirklich schön, wenn ihr jetzt, wo ihr auch Jesus kennengelernt habt, ihm nachfolgt, wenn man auch ein bisschen was in eurem Leben sieht. Und er gibt ihnen einige Impulse. Das ist ein nettes Wort unserer Zeit. Wir geben Impulse, Gedanken, Impulse, Gedankenpakete mit. Und dann kannst du ja das machen oder nicht. Oder vielleicht setzen wir uns in den Stuhlkreis und jeder gibt einen Impuls, wie es noch besser gehen kann. So geht unsere Zeit irgendwie mit Problemen um. Bei Paulus ist es ganz anders. Er spricht hier in absoluter Autorität. Nicht in eigener, nicht weil er Paulus so viel zu sagen hätte, sondern weil er ein Apostel Jesu Christi ist. Und so schreibt er an die Epheser und sagt ihr, Epheser, Kapitel 1 bis 3, ihr habt in Jesus Christus alles, wirklich alles. Ihr habt Reinigung eurer Sünden, ihr habt Vergebung für alle Zeit, ihr habt den Heiligen Geist, ihr seid versiegelt mit ihm, die Kraft Gottes in euch. Ihr habt ewiges Leben, die Verheißung der Auferstehung aus den Toten. All das habt ihr, weil ihr einen völlig neuen Stand in Jesus Christus habt durch die Wiedergeburt und den Glauben. Und jetzt lebt ihr darin, das erklärt er drei Kapitel lang, wie dieser unendliche geistliche Reichtum in Jesus ist. Es ist, als ob man bis jetzt den Berg im Schnee hochlaufen musste und wieder runtergerutscht ist und wieder aus eigener Kraft hochlaufen musste. Und Paulus sagt ihm, nein, mit Jesus habt ihr den Lift, den klemmt ihr einfach zwischen eure Füße und der zieht euch hoch, aber bleibt in diesem Lift. Die Ski- und vor allem Snowboardfahrer werden jetzt vielleicht wissen, was ich meine. Ist gar nicht so leicht, am Anfang an diesem Lift zu bleiben. So ging es zumindest mir. Ich hatte so manch eine peinliche Situation beim Hochziehen. Aber man lernt es. Und es ist dieses Bild, das sagt Paulus nicht, er kannte keine Skilifte, aber dieses Prinzip von bis jetzt hast du dich abgemüht, abgekämpft, bist wieder runtergerutscht und jetzt in Jesus ist eine unbegreiflich große Kraft da, die, wenn du dich hältst, die dich zieht, diesen Berg hoch, die dich fähig macht, dieses Leben zu leben für den Herrn. Und nach diesen drei Kapiteln kommt dann Kapitel 4. Und ich hatte es vorletzte Predigt gesagt, die ganzen Kapitel 4 bis 6 sind gegliedert in einem Wandelt. Wandelt, dieses Wort wird immer und immer und immer wieder aufkommen. Wandelt, wandelt, wandelt in Jesus. Und wir haben gesehen, die letzten zwei Predigten, Kapitel 4 bis Vers 16, wandelt in Einheit. Weil ihr jetzt in Jesus seid, seid ihr eine Gemeinde. Und eine Gemeinde kann nicht in Streit, in Uneinigkeit leben, sondern sie braucht Liebe. Einheit. Und es tut ihr, indem ihr eure Gaben einbringt. Und jetzt kommt er zum zweiten, wandelt nicht in Einheit, sondern wandelt in, wir könnten sagen, Reinheit oder wandelt in Heiligkeit. Und Paulus macht klar, das ist keine Option, das ist Berufung. Wir könnten vielleicht sogar sagen, das ist Befehl. Es ist nicht nett als Anhängsel zu unseren Gottesdienst besuchen, sondern Paulus sagt, wenn du Jesus kennst, dann wird sich dein Gesamtwesen, deine Gesamtpersönlichkeit radikal verändern. Warum? Weil du Jesus kennst. Schauen wir uns einmal an, die Berufung. Seid heilig. Die Verse 17 und Vers 24, die bringen das wie so ein Buchdeckel von beiden Seiten, diesen Text in dieses Thema der Heiligkeit und der Reinheit, Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. Und jetzt Vers 24, und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus sagt, ihr seid berufen, jetzt in Jesus heilig zu sein. Und diese Berufung ist eindringlich. Schaut mal ganz am Anfang in Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich. Also er hängt nach dem Sagen extra noch ein. Ich sage es nicht nur, ich bezeuge es euch. Wir könnten auch übersetzen mit dies nun sage und beschwöre ich. So reden wir gar nicht mehr. Ich beschwöre dich. Als Lehrer muss ich das mal wieder machen. Gib dir mehr Mühe. Dann merkt das Kind, hui, jetzt ist aber wirklich ernst. Da stimmt was nicht. Jemanden zu beschwören, das ist etwas sehr Starkes, etwas Eindringliches. Das ist etwas, da hält man jemand an der Hand fest und sagt, halt, mach das anders. Das geht nicht. Ich beschwöre dich. Das ist so wichtig. Warum ist es Paulus hier so wichtig? Weil es Gott so wichtig ist. Stellt euch vor, die Gemeinde Jesu lebt wie die Welt. Was für ein jämmerliches Zeugnis. Die Gemeinde, die das Kreuz an ihrem Gebäude hat, die den Namen Jesus über alle Lebensbereiche schreibt, die den Namen Jesus weitergibt, lebt kümmerlich wie die Welt. Was für ein jämmerliches Zeugnis das ist. Was soll das für ein Herr sein? Der es nicht mal schafft, seine eigene Gemeinde zu verändern, seine Schäfchen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Und das ist nicht einfach nur ein Appell hier, sondern es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit. Wenn eine Gemeinde da ist, wenn Menschen da sind, die Jesus kennen, dann gilt ihnen dieser Befehl, diese Berufung, seid heilig. Und hier kommt Paulus wirklich mit Autorität. Diese Berufung ist eindringlich, sie ist autoritativ. Und auch das kennen wir heute nicht mehr so oft. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Chefs der alten Schule kennt, die reinkommen und sagen, so ist es, sondern wird es so gemacht. Unsere Zeit ist so ein bisschen wischiwaschi mehr geworden. Wie gesagt, Impulse geben wir, Gedanken, Anstöße. Aber Paulus sagt hier nicht, nee, das wäre nicht schön, sondern ich sage euch das im Herrn. Was ich euch hier schreibe, kommt direkt von dem Schöpfer von Himmel und Erde, der sein Leben hingegeben hat für dich. Und da wollen wir doch hören, was er uns zu sagen hat. Das ist eine autoritative Berufung. Sie kommt vom Herrn. Und diese Berufung, Vers C, sie ist, 17c am Ende, sie ist lebensverändernd. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie die Nationen wandeln. Wandel heißt das gesamte Leben. Dass ihr nicht euer gesamtes Leben, die Grundausrichtung eures Lebens lebt, wie die Nationen. Und damit meint Paulus einfach schlicht die Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben beobachtet und im Leben von vielen, vielen jungen Gläubigen, wenn man zum Glauben kommt an Jesus, ist dieser Punkt erstmal völlig klar. Fast intuitiv, das ist eines der ersten Dinge, die man weiß und merkt und sagt, ich bin mein Leben in diese Richtung gelaufen und ich durfte die Konsequenzen tragen eines sündigen Lebens und ich will es nicht mehr. Jetzt habe ich Jesus kennengelernt und ich tue Buße, ich kehre um und ich will nicht mehr dieses alte Leben leben, ich will anders leben und da entsteht eine unglaubliche Dynamik im Leben von den meisten jungen Gläubigen. Die manchmal rufen die dann an und ich hatte auch schon ganz relativ witzige Momente, dann fragt jemand nur ein Gespräch und ich denke mir, boah, vielleicht geht es um was richtig Schlimmes. Und dann wollen die einfach nur zu einem Lebensbereich eine Frage stellen. Und ich denke mir, ist es schön? Also jetzt trinken wir Kaffee und ich habe mich auf was ganz Schlimmes eingestellt. Und der wollte einfach wissen in diesem Lebensbereich, was wäre der Weise? Wie ist das? Das ist genial. Genauso soll es ja sein. Aber das ist oft am Anfang des Glaubenslebens. Weil man weiß ja, wie man gelebt hat. Und plötzlich merkt man, jetzt ist Jesus Herr meines Lebens. Wie läuft es dann mit der Ehe? Wie lerne ich denn überhaupt einen Menschen kennen auf die christliche Art und Weise? Was ist mit dem ganzen Bereich der Sexualität? Wie nutze ich jetzt auf einmal meine Freizeit? Moment mal, mein Arbeitgeber will krumme Dinge von mir. Was soll ich jetzt machen? Ich kann da ja nicht mehr mitspielen. Und so geht das ganze Ding weiter. Und man ist richtig dynamisch und man packt es an. Man fragt Leute um Rat, man gibt Gebetsanliegen weiter, weil man merkt, ich bin umgekehrt, aber wie lebe ich das jetzt? Und dann passiert häufig was. Das kann man nicht in ein Schema packen, man kann nicht sagen nach 3 Jahren oder nach 5. Aber bei vielen ebbt es nach und nach ab. Man hat so die großen Dinge, vielleicht ist sie angegangen. Äußerlich scheint das eine richtig gute Veränderung gewesen zu sein und vielleicht war es auch so. Aber diese kleinen inneren Dinge, meine Emotionen, mein Familienleben, meine Gedankenwelt, wenn niemand da ist, ist doch nicht so wichtig. Und plötzlich kommt Stillstand, kommt Gleichgültigkeit. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, genau das ist meine Lebensbiografie. Da war mal Feuer und ich war bereit, alles hinzugeben. Und ich stehe hier nicht als der Richter, sondern als jemand, den es ganz genau so betrifft. Als ich gläubig wurde, da habe ich an einem Punkt, weil ich so tief in diesem ganzen, in einer gewissen Musikrichtung drin war, mein ganzes Leben danach ausgerichtet hatte, und als ich in Schweden war, dann habe ich alle meine Skinny Jeans gepackt, meinen MP3-Player, das gab es damals noch, und bin in die Holzhackecke gegangen und habe da alles verbrannt, alles. Und Julia hat später gesagt, aber warum hast du den MP3-Player verbrannt? Du hättest doch einfach löschen können. Also der war doch eigentlich ganz nett. Ja, das hätte ich mal, aber ich wollte das Zeug weghaben. War das so böse? Es gibt schlimmere Musikrichtungen, aber das war mein altes Leben. Und ich wusste, was es mit mir gemacht hat. Und ich wusste, Samuel, so geht's jetzt nicht weiter. Da lagen Ketten um dich, Ketten der Sünde, der Leidenschaften, der Begierden und das geht nicht mehr. Bitte verbrenne jetzt nicht deine Hosen und dein MP3-Player hat eh niemand mehr, dein Handy im Garten. Aber das war mal ein Moment in meinem Leben, da war ich bereit, wirklich einen Bruch hinzunehmen. Sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Gewisse Freundschaften kann ich nicht weiter pflegen, das geht nicht. Das ist nicht mehr vereinbar mit meinem Leben mit Jesus jetzt. Aber was ist dann später, nach 5 Jahren, nach 7 Jahren? Ist da plötzlich Kompromissbereitschaft, Gleichgültigkeit, ein geistlicher Trotz? Paulus sagt, nein, ich bezeuge euch eindringlich, ich beschwöre euch im Herrn, dass ihr nicht wandelt, wie die Nationen wandeln, nicht nur 3 Jahre oder 5 Jahre, bis sich so das christliche Leben ein bisschen eingependelt hat, sondern bis zum Lebensende. Und wenn wir das uns vorstellen im Hintergrund der Epheser, dann wissen wir, das war nicht leicht für sie. Sie leben in einer Großstadt, die trotzdem so war, dass sich wahrscheinlich die meisten kannten. Das war ja keine Metropole wie heute von 3 Millionen Einwohnern. Da sind immer noch deine alten Freunde, deine alten Kollegen, deine alten okkulten Kreise, wo du warst. Und plötzlich musst du anders leben. Aber wie? Aber wie? Kurz eine Frage. Könnte mir jemand ein Wasser bringen? Das wäre voll nett. Irgendjemand. Dankeschön. Frage ich, glaube ich, zum ersten Mal hier. Aber der Mund wird immer trockener von der Heizungsluft. Wie geht das aber? Oder warum ist es so schwierig? Warum ist es so schwierig, auch als Christ, wirklich eine völlig umfassende Veränderung des gesamten Wesens, des Denkens, Fühlens, Sprechens, all dieser Dinge, Dankeschön, zu erfahren? Und bevor wir dazu kommen, wie der positive Teil aussieht, müssen wir uns erst, oder das macht Paulus hier, den Befund anschauen, die Diagnose. Warum ist es so schwierig, tief innen in uns zu einer echten Wesensveränderung zu gelangen? Wenn man eben an gewisse Wünsche und Begierden denkt. Und die kriegt man nicht raus. Die sind einfach da. Ich kann da ja nicht reingehen und die rausreißen. Wie soll man das machen? Äußerliche Dinge, wie damals, ich kann Skinny Jeans verbrennen, das ist jetzt nicht so schwer. War ein bisschen schade, weil ich hatte noch nicht so viel Geld und habe viel Geld für die ausgegeben, aber das war es auch schon. Das ist eine äußere Sache. Aber innen, wie verändert man Zornausbrüche? Wie verändert man, noch schlimmer, geistliche Gleichgültigkeit? Mir ist alles egal, ich sitze halt hier in den Reihen, ich singe die Lieder mit, aber wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich das alles überhaupt nicht. Aber ich will es eigentlich, aber wie ändere ich Gleichgültigkeit? Wie ändere ich Zornausbrüche? Wie geht das? Paulus zeigt den Ephesern jetzt auf, wie groß das Schlamassel eigentlich ist, aus dem sie kommen, um ihnen dann den Schlüssel zu geben und zu zeigen, wenn ihr wirklich heilig sein wollt, müsst ihr hier ansetzen. Wie sieht der Befund aus? Der Teufel steckt im Denken. Also das soll ein kleines Wortspiel sein, der Teufel steckt im Detail. Ich glaube, dass Paulus hier sagt, der Teufel steckt im Denken. Das ist unser Problem. Unser, nicht das Gehirn im biologischen Sinne, sondern unser Denken, unsere Gedankenwelt, unser Inneres, dieses Bewusstsein unserer Persönlichkeit, was wir ja gar nicht so richtig beschreiben können, was es eigentlich ist, aber wir wissen, es gibt es, weil wir nehmen das alles hier wahr. Unsere Gedankenwelt, darin steckt das Problem. Der Teufel steckt im Denken. Wie komme ich darauf? Schaut mal genau in den Text. Alles, was er hier nennt, hat irgendwie mit Kognition zu tun, mit Denken. Das Erste, was er sagt, der erste Befund ist, in Vers 17 ganz am Ende, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes. Merkt ihr? Sinnes. In Eitelkeit ihres Sinnes. Der Sinn, das ist die Summe des gesamten Denkens. Und Paulus sagt hier, das Problem, in dem ihr früher stecktet, liebe Epheser und liebe Böbinger heute, als ihr Jesus nicht kanntet, war, dass euer Sinn, euer gesamtes Denken der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen war. Alles, worum es ging in eurem Leben früher, war das Diesseits. Worum denn sonst? Ich glaube ja an kein Jenseits. Was soll ich dann darüber nachdenken? Alles, worüber ich nachdenke, mir Pläne mache, Gedanken mache, mit Menschen spreche, ist das Diesseits gewesen, die Eitelkeit des Sinnes. Und weil es meine Grundvoraussetzung war in meinem alten Leben, bevor ich Jesus kannte, zu sagen, alles, was sich denken lässt, ist in dieser Welt. Und ist in diesen 80 Jahren, die ich hier lebe, oder 100 Jahren, wenn es gut läuft. dann komme ich natürlich zu Schlüssen am Ende, die ganz praktisch, bei den Ephesern war es wahrscheinlich so, einem sagen und sagen, ja, Moment mal, wenn ich nur diese 80, 90, 100 Jahre habe und danach ist das große Nichts, warum soll ich dann ein Leben lang mit einer Frau oder einem Mann zusammenleben? Warum nicht auch ein bisschen das Leben genießen? Und das ist alles nur geheim und es ist ja auch nicht so schlimm. Das sind dann am Ende die Auswüchse, die Konsequenzen davon, aber es ist rein diesseitig. In letzter Zeit kam immer wieder ein Video, ich glaube, es ist, oder die Unterhaltung gibt es schon, oder dieses fiktive Gespräch gibt es schon sehr lange, aber immer wieder neu poppt es dann auf. Und es ist die fiktive Unterhaltung von zwei Zwillingsembryonen über das Leben nach der Geburt. Also ich glaube nicht daran, dass Zwillingsembryonen miteinander reden können, aber es ist eine fiktive Unterhaltung. Vielleicht kennt ihr das, wenn nicht, dann hört einmal zu. Zwilling A, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Zwilling B, ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird. A, ach was, so ein Blödsinn. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? B, so ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller sein als hier und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Was? So ein Unsinn. Habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Die Nabelschnur ist viel zu kurz. B, doch, es geht bestimmt. Es wird alles halt ein bisschen anders sein. A, du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. B, ich gebe ja zu, dass niemand weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist die denn bitte? B, na, überall hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. So ein Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt oder gehört, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie sprechen hören. Oder spüren, wenn sie unsere kleine Welt hier drin streichelt. Vielleicht ein bisschen kitschig, würdest du sagen, kann sein. Aber das Prinzip dahinter ist genau der Punkt, den Paulus hier beschreibt. Die Eitelkeit des Sinnes, die Vergänglichkeit des Sinnes. Wenn alles, was Embryo B glaubt, nur dieser kleine Fleck, diese paar Zentimeter im Bauch der Mutter ist, kann er das Leben gar nicht begreifen. Und seine Schlüsse werden am Ende falsch sein. Und ich glaube, das sehen wir genau das um uns herum. Wenn wir uns manchmal fragen, wieso ticken die Menschen so? Wieso denken sie, wie sie denken? Eitelkeit des Sinnes. Man denkt nur einen Teil der Gesamtrealität. Wie soll man dann das Ganze erfassen? Und deswegen sagt Paulus in Vers 18 auch, die Welt, die Nation, die Menschen, die Gott nicht kennen, sie leben nicht nur in einer völlig diesseitigen Denkweise, die gar nicht das Gesamtbild verstehen kann, sondern sie sind orientierungslos. Er nennt es hier verfinstert am Verstand. Und die Betonung hier liegt auf einem Verharren in dem eingetretenen Zustand. Ein dauerhaft orientierungsloser Sinn. Der Mensch hat ja mit der Sünde und mit dem Gefallensein nicht seine Genialität verloren. Nicht seine unglaubliche Genialität zu denken, zu planen, zu sprechen, all diese Dinge. Aber es ist gefallen. Und die Folge ohne Gott ist Finsternis, also Orientierungslosigkeit, ein Herumtasten in der Realität und versuchen irgendwie Sinn und uns Struktur aus all dem zu machen. Aber Paulus sagt, nein, das sind die Nationen. Ihre Denkweise ist vergänglich und orientierungslos. Kürzlich war ein ehemaliger Abtreibungsarzt in einem Podcast von Markus Voss, kennen bestimmt viele von euch, macht viel zur Bibel und verschiedenen Themen. Und als Voss dann diesen ehemaligen Abtreibungsarzt fragte, der praktizierender Arzt war und dann, so wie ich es verstanden habe, Christ wurde und damit aufgehört hat, und Voss fragt ihn, was hättest du gerne als praktizierender Abtreibungsarzt gewusst, dass du heute weißt? Interessant, oder? Gibt es etwas, was du damals einfach hättest wissen müssen? als du, ich weiß nicht, wie viele Embryonen er umbrachte im Laufe seines Lebens als Arzt, aber was hätte dich denn vom Gegenteil überzeugt, damit aufzuhören? Und seine Antwort war sehr interessant. Jetzt in meinen Worten, er sagt es ein bisschen anders. Es hätte nichts gebracht, Informationen von außen zu bekommen. Sie wären alle abgeprallt. Ich war in meiner Überzeugung gefangen. Er sagt, mein Problem war nicht, dass ich zu wenig Information hatte. Nein, mein Gesamtsinn war orientierungslos. Verfinstert am Verstand. Und es hätte nichts gebracht, mehr Wissen zu bekommen, sondern es brauchte, wie bei ihm, eine radikale Umkehr von all diesen Dingen, die irgendwann auch den Verstand, das Verständnis über diese Welt wieder klar macht. Der dritte Befund, den Paulus hier nennt, warum die Nationen leben, wie sie leben und warum die Epheser früher so gelebt haben, ist nicht nur, dass es völlig diesseitig alles ist, nicht nur, dass die Menschen orientierungslos sind, sondern es ist eine selbstgefällige Unwissenheit. Das ist ein sehr schmerzhafter Punkt, aber ich glaube, er stimmt. Er sagt, die Nationen, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit. Das heißt, Paulus sagt, wofür der Mensch eigentlich geschaffen wurde, ein Leben mit Gott, er ist entfremdet, er ist weg von dort und lebt jetzt in der Unwissenheit. Aber sie wollen in dieser Unwissenheit bleiben. Es ist eine selbstgefällige Unwissenheit. Ich habe das mal selber erlebt. Ich war im Rahmen von meinem Referendariat als Lehrer, musste ich Zusatzkurse besuchen und die durften wir uns frei wählen. Und ein Seminar hieß Umgang mit Sterben und Tod. Also in Bezug auf die Schule wahrscheinlich, also das war ja der Kontext. Und ich fand mir sehr interessant, also einmal ja, das würde ich gerne lernen. Ich wagte schon zu bezweifeln, dass ich das dort lernen würde. Aber ich wollte es mir mal anschauen. Und was ich erlebt hatte, war ein ganzer Tag. Mein Fazit war, es macht den Menschen Spaß, so zu tun, als könne man nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Das war dieser Stuhlkreis, von dem ich geredet habe. Da musst du dann Bilder aussuchen und Gefühle über die Bilder sagen und ja, so wie Pädagogen das halt machen. Und am Ende keine Antworten. Weniger Klarheit wie vorher. Alles nebulös. Den Fragen wurde sich überhaupt nicht gestellt ernsthaft. Das Fazit war ja, gebt den Schülern einfach Raum zu trauern. Ja, das war eigentlich das Fazit. Aber was kommt? Wie geht's weiter? Ich dachte mir, was für ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Wir haben 8 Stunden damit verbracht, einen gesamten Seminartag, uns über das Nichts Gedanken zu machen und jeder gibt seinen Senf dazu und am Ende kommt gar nichts dabei raus. Nichts. Selbstgefällige Unwissenheit. Und ich hatte wirklich das Gefühl, die Menschen, sie lieben es, nicht zu wissen. Das Nicht-Wissen-Wollen ist wie ihr Gott. Dieses närrische Herumphilosophieren über Nichtigkeiten, ihr Gottesdienst. Und das Ich mit seinen ganzen Gedanken ergüssen, die Anbetung des eigenen Ich. Und man will da drin bleiben, man will darin verharren. Und deswegen sagt Paulus als viertes der Befund, verstockte Empfindungen wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und irgendwann wird das Herz hart. Interessanterweise, bei Kindern ist das nicht so. Ich erlebe es noch jetzt in der Grundschule, noch mal stärker wie früher an der Realschule. Kinder bis 6, 7, 8, 9 Jahre wollen ehrliche, klare Antworten. Wollen einen klaren moralischen Kompass. Aber wenn das irgendwann Einzug hält, dieses Lernen, nur an das Diesseits zu denken, dieses orientierungslose, selbstgefällige, verstockte, irgendwann mal wird der Verstand wie neblig. Und Paulus sagt jetzt in Vers 19, warum leben die Menschen, wie sie leben? Warum habt ihr Epheser früher in euren Sünden gelebt? Weil euer Denken so befleckt war, dass jetzt Vers 19, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Paulus, er sagt, das sündvolle Handeln der Menschen entspringt bewusst oder unbewusst, das ist am Ende egal, ihrem ignoranten Denken, ihrer ignoranten Gedankenwelt. Sie haben dann die Empfindung, der Mensch verliert seine Empfindungen, er gibt sich dann diesem Leben hin und irgendwann mal wird das, wovon man wusste, es ist falsch, es wird etwas, das man mit Gier ausübt, das man tun will. Wieso, könnte man jetzt fragen, hilft mir das, heute in der Heiligung zu wachsen? Darum ist ja unser Thema. Inwiefern betrifft mich die, wir würden vielleicht sagen Ja und Amen, so war das mal bei mir, aber was hat es heute mit mir zu tun? Heute denke ich ja nicht nur ans Diesseits, ich denke ja auch an den Himmel und an Gott. Natürlich beziehe ich ihn in meine Gedanken über das Leben mit ein. Ich bin ja nicht mehr orientierungslos, ich habe doch jetzt die Bibel. Ich will ja diese Orientierung haben. Ich will auch nicht unwissend bleiben. Ich will wissen, wer Gott ist und was er für mein Leben will. Auch meine Empfindungen, das soll ja nicht verstockt sein. Ich will ja anders leben. Was genau hat das mit mir zu tun? Ich glaube, dass Paulus das hier so ausführlich noch einmal nennt und beschreibt, weil wir oft unterschätzen, wie stark dieses alte Denken immer noch, auch im Leben als wiedergeborener Mensch, noch seine Ketten um den Menschen gelegt hat, weil die müssen ganz bewusst abgestreift und abgelegt werden. Wie also geht dann die Veränderung? Und Paulus sagt, die Veränderung geht nicht durch gewisse Schritte, durch Konzepte, durch irgendein Programm, das man durchläuft, sondern diese Veränderung ist eine Begegnung. Damit beginnt sie. Eine Begegnung. Und es ist wirklich interessant. Wir wollen die Verse 20 und 21 uns hier anschauen. Paulus hat hier so einen Dreischritt. In drei Schritten, die immer tiefer werden, beschreibt er, wie durch die Begegnung mit Jesus im Verstand, das ist wichtig, viele Menschen sind sofort auf der Gefühlsebene, auch nach der Bekehrung und wollen das fühlen. Und das Fühlen hat auch etwas damit zu tun. Aber der christliche Glaube ist ein Glaube, der über das Denken geht. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich würde kein Naturgesetz daraus machen, aber es ist fast immer so. Menschen, die sich bekehren und eine echte Wiedergeburt erleben, haben plötzlich eine kleine Mini-Bibliothek zu Hause. Es ist mega interessant. Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, und noch nie in ihrem Leben zuvor Bücher gelesen haben, die meisten fangen plötzlich an, Bücher zu lesen. Die beginnen tiefgehende Gespräche führen zu wollen, wo es früher nur um Mist ging. Beginnen plötzlich, sich Dinge anzuhören, die echt herausfordernd sind. Warum? Weil wir intuitiv merken, ich muss Wahrheit verstehen. Ich muss Dinge durchdenken, innerlich durchkauen, verarbeiten. Und es ist ein ganz schön schwieriger Prozess. Ich liebe das. Dann kommen junge Gläubige und dann, hey, das Buch habe ich mir beim Büchertisch mitgenommen. Wie ist das? Oder kannst du mir da was empfehlen? Das ist so schön. Warum passiert das, weil eine Begegnung mit Jesus stattgefunden hat und die setzt was in Gang? Das ist ein unglaubliches Bildungspotenzial im Christentum. Und wo das Christentum hinkommt, entstehen deswegen Schulen, Universitäten, Bibliotheken und Dinge dieser Art. Warum? Schauen wir uns einmal dieses Gegenmittel an, gegen dieses korrupte, ignorante, verfinsterte Denken. Paulus sagt, geistliches Wachstum ist eine Wesensveränderung und findet in einem Dreischritt statt. Ein Dreischritt, der dann das göttliche Kraftwirken in dem wiedergeborenen Sünder in Gang setzt. Und dieser Dreischritt ist Jesu Wahrheit erleben, Jesu Wahrheit hören und Jesu Wahrheit darin gelehrt werden. Schauen wir uns das einmal an. Jesus begegnen, seine Wahrheit erleben. Vers 20. Ihr aber, hier kommt der Bruch, der Wechsel, vom alten Leben ins neue. Ihr aber, ihr Epheser, die ihr jetzt Jesus nachfolgt, habt den Christus nicht so gelernt. Seltsame Formulierung. Habt den Christus nicht selbst, nicht so gelernt. Wenn ihr eine neue Übersetzung habt, steht da vielleicht, ihr habt Jesus nicht so erfahren. Und es ist der erste Schritt. Menschen, die beginnen, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und die Jesus wirklich kennenlernen wollen, die machen erste Erfahrungen mit Jesus selbst, durch sein Wort, oder häufig durch andere Gläubige. Das ist meistens der erste Weg, wie Menschen über Jesus stolpern, über andere Menschen, Kollegen, Nachbarn, Familienmitglieder. Und Paulus sagt, ihr Epheser habt Jesus nicht so erfahren. Und er meint damit wahrscheinlich, als er damals da war in dieser Gemeinde in Ephesus und gepredigt hat. Ich hatte es ja vor jetzt mittlerweile schon einem Jahr erzählt, dass er die ganze Stadt auf den Kopf gestellt hat. Selbst die Silber- und Goldschmiede, die diese ganzen religiösen Häuschen und Götter und was alles verkauft haben, sind auf die Barrikaden und die Straßen gegangen, weil die gesagt haben, die Leute kaufen unser Zeug nicht mehr. Da wurde die ganze Stadt umgewälzt. Und das war so diese Ersterfahrung der Epheser mit Jesus. Und er sagt, ihr habt Jesus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn nicht so erfahren. Wie war das in deinem Leben? Wenn du einmal zurückdenkst, was war deine erste wirkliche Erfahrung mit Jesus? Wann war die Zeit, wo du zum ersten Mal wirklich über ihn gestolpert bist in deinem Leben? Und gemerkt hast, Moment mal, wer ist dieser Mensch oder dieser Gott? Damals wusstest du es vielleicht noch nicht so ganz. Wer ist das? Was lehrt er? Und wie ging es dann weiter? Wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, dann ging es wahrscheinlich mit dem nächsten Schritt weiter. Du bist Jesus wirklich begegnet und du hast gehört. Gehört. Schau mal, wie Paulus es hier sagt. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt. Wirklich. Also man kann ihn auch unwirklich hören oder nicht echt hören. Natürlich hört man ihn dann hier, vielleicht sitzt du gerade hier in diesem Raum und du hörst von Jesus, aber du hörst eigentlich nicht. Wirklich. Es geht da rein und da raus. Es macht nichts mit einem. Man bleibt gleichgültig innerlich. Das ist eigentlich egal für einen selbst. Aber Paulus sagt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt, wenn ihr seine Stimme absolut in Echtheit wirkungsvoll gehört habt, dann habt ihr ihn wirklich kennengelernt. Das ist kein flüchtiges Hinhören. Nicht so ein schnelles Gebet in Not. Es ist ein Stille werden und ein auf Jesus hören und ihm wirklich begegnen. Und dann geht er noch einmal weiter, in einem Schritt, der noch mehr Zeit und noch mehr Kraft braucht, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Das ist der dritte Punkt, Jesus begegnen, seine Wahrheit erlernen. Und das ist, dieses Wort erlernen ist ein ganz anderes wie beim ersten Schritt, wo es heißt, ihr habt Christus nicht so gelernt. Dieses Wort, ihn habt ihr anders, ihr seid in ihm gelehrt worden, ist Didasko. Also wer mal Lehramt studiert oder so, der oder das sowieso weiß, Didaktik, da kommt unser Wort her. Die Kunst des Lehrens. Und Lehren und Lernen ist ein sehr intensiver, zeitaufwendiger Prozess. Sehr. Wir geben Schülern bis zum Abitur 13 Jahre, 12 bis 13 Jahre. Und sagen so, in dieser Zeit bist du Didasko, bist du gelehrt worden, um jetzt bereit zu sein zu studieren. Also dieses Gelehrtwerden ist nichts, da setze ich mich kurz einmal hin aufs Sofa und ich lese mal dieses Kapitel durch, dann bin ich gelehrt worden in ihm. Es ist ein ganz intensives Erlerntwerden einer gewissen Sache. Und Paulus, er sagt, ihr habt die Wahrheit, die in Jesus ist. In einer Ersterfahrung seid ihr dem begegnet. Ihr habt hingehört und zugehört in den Predigten, beim Lesen seines Wortes, im Gebet. Ihr seid dran geblieben, ihr seid in ihm gelehrt worden. Wenn das passiert, und das ist ein geistliches Naturgesetz, wenn ein Mensch Jesus so begegnet, nicht flüchtig, einmal im Gottesdienst, einmal in der Woche, sondern persönlich, wenn jemand Jesus wirklich kennenlernt, wird dieser Mensch verändert werden. Geistliche Veränderung und eine Wesensentwicklung hin zu Gottes Heiligkeit beginnt in der Erstbegegnung mit dem wahren Jesus. Und dann schreitet dieser Heiligungsprozess immer weiter voran. wenn aus dieser Ersterfahrung intensives Zuhören seiner Stimme und das Erlernen seiner Wahrheit wird. Und dann kommt es, und das ist der Punkt, zu einer tiefen innerlichen Vereinigung mit Jesus. Und das setzt etwas in Gang. Nur das setzt etwas in Gang. Alles andere ist oberflächlich. Ich glaube, viele Christen sind nie wirklich über diese erste Stufe, über diese erste Begegnung weitergekommen. Das ist meine ehrliche Einschätzung. Überhaupt nicht richtend, verurteilend anderen gegenüber. Aber wenn du mal dein Leben in den letzten Monaten reflektierst, wo würdest du dich einordnen? Bist du jemand gewesen, im dritten Punkt, der Jesus in der Tiefe seiner Wahrheit begegnet ist, der das wirklich, der gelehrt worden ist darin? Und das ist intensiv. Das ist wirklich, das bedeutet, im Wort zu sein, da drin zu forschen, nachzudenken, nachzusinnen, mit anderen darüber zu sprechen, Unklarheiten im Gebet ihm weiterzugeben. Das ist intensiv. Ich denke, der zweite Punkt, seine Wahrheit hören, wenn ihr wirklich gehört habt, wo würdest du dich hier reinsetzen? Ich glaube, viele machen Erfahrungen mit Jesus, aber sie sind kurz, nicht intensiv und werden noch sofort wieder überlagert von dem ganzen Leben dieser Welt. Und das Innere wird nicht wirklich erneuert. Weder die Gedankenwelt, noch die Gefühlswelt, noch das, was wir sprechen oder tun. Warum? Schaut einmal, in Vers 23 sagt Paulus was ganz Interessantes. Aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Das muss erneuert werden. Meine Gesinnung, meine Gesamtgedankenwelt muss erneuert werden, um heilig zu leben. Wenn ich das nicht tue, oder wenn Jesus das nicht in mir tut, werde ich in meinen alten Mustern, in meinen alten Schienen drin bleiben und werde nicht ausbrechen können. Ich werde es vielleicht versuchen, mit viel Kraft, mit viel Mühe, meine Gedanken zu verändern, meine Zornaus- und Wutausbrüche zu verändern, meine Unpünktlichkeit, meine Unzuverlässigkeit, aber es wird nicht gelingen, weil das Wesen nicht verändert wird. Ich glaube wirklich, wir können es als ein geistliches Naturgesetz nehmen, so wie dieser Text es hier lehrt. Wenn unsere Gesinnung verändert wird mit der Wahrheit Jesu, wird unser ganzes Wesen verändert. Und das ist der Schlüssel. Wenn du dich fragst, wieso du seit Jahren auf der Stelle trittst, nicht vorankommst, in Sünden fällst, nicht rauskommst, ich würde sagen, zu 99% wahrscheinlich ist deine Gesinnung nicht durchdrungen mit diesem Wort. Und wenn es nicht mit diesem Wort durchdrungen ist, ist es nicht durchdrungen mit Christus. Denn Christus ist das Wort. Wie wird unser Denken erneuert? Ich will mal einfach ein ganz paar praktische Dinge durchgehen. Wenn das stimmt, wenn meine Gesinnung verändert wird durch das Wort, bin ich in Christus und erlebe Veränderung ganz automatisch. Es geht gar nicht anders, weil seine Kraft dann in mir zu wirken beginnt. Dann sollten wir die Wahrheit Jesu, also sein Wort, zu mehreren Tageszeiten bewusst aufnehmen. Eine Morgenandacht während der Autofahrt. In der 45-Minuten-Pause auf der Arbeit, in meinen Unterhaltungen, wenn ich mich abends mit Freunden treffe, vor dem Zu-Bett-Gehen. Wort, 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 Wort. Dann würden wir, wenn es wirklich stimmt, dass die innere Gesinnung und Gedankenwelt, wenn die verändert ist, mit Wahrheit gefüllt wird, echte Veränderung kommt, die Bibel nicht nur lesen flüchtig, sondern intensiv studieren. Dann würden wir beginnen, Predigten anzuhören, Betonung auf Auslegungspredigten. Ich würde euch wirklich ein großes Fragezeichen hinter Vorträge setzen. Kann voll hilfreich und interessant mal sein, aber in Vorträgen, Impulsvorträgen, steckt keine Kraft. Es kann mal helfen, es kann mal interessant sein, aber Kraft steckt im Wort und in Auslegungspredigten. Dann würde ich das Wort, so viel ich kann, in meiner Gemeinde hören, zum Gesprächsthema unter meinen Freunden machen. Und so können wir das wirklich als ein Versprechen nehmen. Und ich hoffe, wir nehmen das mit in unsere nächste Woche, in die nächsten Wochen. Verbringe täglich Zeit, so viel Zeit wie geht, hierin und suche dadurch ernst die Gemeinschaft und Begegnung mit Jesus. Und du wirst seine Herrlichkeit erleben und du wirst in sein Ebenbild verwandelt werden. Das ist der Weg, der einzige Weg. Es wird geschehen, dass wir dann Sünden erkennen, dass wir Buße tun. Dass Dinge, die wir früher für völlig normal gehalten haben in unserem Leben, wo das Gewissen längst abgestumpft war, plötzlich wieder die Signale losgehen, weil Gott zu arbeiten beginnt. Das veränderte Denken in Christus, in seiner Wahrheit, führt zu einem veränderten Leben. Warum ist es so? Wieso? Wie kann man das wirklich machen, das in so eine Gesetzmäßigkeit packen? Ist es nicht viel zu statisch, viel zu... Das ist doch Gott, das kann doch... Also ist es wirklich so? Schaut mal, wie... Was Paulus in 22 bis 24 schreibt. Ich glaube, dann passiert nämlich etwas. Wenn wir unsere innere Gesinnung, unsere Gedankenwelt, unseren Sinn mit Christus füllen und mit seiner Wahrheit, dann entsteht ein Prozess, ein Bewusstwerden. Moment mal. Ich bin eine Neuschöpfung. Ich bin völlig neu. Und das ist das, was im christlichen Glauben so schwierig zu greifen und zu verstehen ist, weil es wäre ja so schön, wenn wir sagen, wir haben unser Leben in diese Richtung gelebt und ich bin Christ geworden und alles hat sich verändert. Aber es ist halt nicht so. Da ist viel Sünde. Aber wie werde ich die jetzt los? Schaut mal, wie Paulus es sagt in Vers 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn jemand in diese Begegnung mit Jesus tritt, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wird ihm bewusst, das zeigt ihm der Geist Gottes durch diese Wahrheit, das alte Ich ist tot. Max hat vorher aus Römer 6 vorgelesen und Römer 6 ist das eindrücklichste Kapitel zu diesem Thema, das Paulus lehrt und sagt, wir sind der Sünde gestorben, wenn wir in Christus sind. Ja, aber warum tue ich die Sünde denn dann immer noch? Weil ich denke, dass ich sie noch tun muss. Weil ich denke, dass sie noch Macht über mich hat. In seinem Buch Das christliche Leben bringt Watchman Nee dieses Beispiel und sagt, mit der Sünde ist es wie mit einem Hund, der sein ganzes Leben lang angekettet vor der Hütte lag. Und irgendwann mal kommt jemand und befreit ihn. Reißt die Kette durch. Und der Hund bleibt liegen. Und sagt, renn, du bist frei. Und der Hund regt sich nicht, er liegt. Man schubst ihn, sagt, los, jetzt hau doch ab, du bist frei. Aber er liegt, warum? Weil er nur die Kette kennt. Sein ganzes Leben, er weiß gar nicht, was Freiheit ist. Und das ist das, was Paulus hier lehrt, eigentlich in jedem Brief lehrt und sagt, wenn du in diese echte Begegnung mit Jesus kommst, wird dich die Wahrheit frei machen. Und die Wahrheit ist, Christus ist für deine Sünden gestorben. Und du bist in ihm gestorben. Dein altes Ich ist tot. Nein, es ist nicht. Da ist immer noch so viel Böses. Doch, es ist tot. Nein, du kennst mich nicht. Ich kenne dich nicht, aber es ist trotzdem tot, wenn du wiedergeboren bist. Sonst stimmt die Bibel nicht. Was wäre das für ein kümmerlicher Jesus, der am Kreuz für deine Sünden starb, dich in alle Ewigkeit rettet und der dich jetzt nicht frei machen kann? Aber du weißt nicht, wie viele Jahre ich schon drin bin. Nö, das weiß ich nicht. Aber hier steht's. Das ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt. Nicht ablegen sollt, müsst. Ihr habt es. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du einer von denen, der sagt, nein, ich hab's nicht abgelegt. Dann kann ich dir sagen, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du wie ein Hund vor der Hütte. Wie ein Hund vor der Hütte, kannst du es kurz anmachen? Ich habe Max sein iPad bekommen, meint es gerade kaputt gegangen und bin außerdem auf den Ausknopf gekommen. Dann hast du es, Dankeschön. Noch nicht abgelegt, aber du bist frei. Du bist frei. Interessanterweise ist gerade in diesem Vers 22, ist es sehr schwierig, den zu übersetzen. Man könnte es übersetzen mit abgelegt habt oder ablegen sollt. Völlig andere Bedeutung, aber genau das steckt tatsächlich in dieser Wahrheit drin. Das alte Ich ist in Christus tot. Und deswegen soll ich es jetzt ablegen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob mir gelingt, die unfassbare Befreiung dieser Botschaft auf den Punkt zu bringen, weil es ist eine geistliche Realität, die muss man erleben. Aber wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist und du hast es angenommen, du glaubst daran, du hast die Wiedergeburt erlebt und der Geist lebt in dir, gibt es nichts, nichts, was du nicht abstreifen und ablegen kannst wie ein schmutziges Gewand. Du kannst und du wirst von allem gereinigt und gesäubert werden. Und Paulus sagt, der muss schnell weg, dieser alte Mensch. Warum? Weil es ein alter Mensch ist, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Jemand, der sich in diese Wahrheit Jesu stellt, bewusst, intensiv hinhört, es erfährt, darin gelehrt wird und Jesus darin begegnet, merkt, mein altes Ich ist tot. Und es ist so befreiend. So befreiend. Und er merkt, das neue Ich in Christus lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Die Bibel ist voll davon. Voll davon. Noch hier sagt Paulus in Vers 24, ihr habt es abgelegt und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das will ich dir auf der einen Seite zur Ermutigung, auf der anderen Seite zur Ermahnung mitgeben. Hier steht, der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist. Und wenn Gott etwas schafft, in dir deine Person nimmt und eine neue Person hineinmacht oder hineinbringt, dann lebe es. Lerne diese Kraft kennen, die durch Jesus kommt. Und dann geschieht dieser Wandel. Er wird, was er in Jesus bereits ist. Und durch die Veränderung der Gesinnung, also durch dieses Ich bin jetzt in Jesus eine neue Kreatur, wird die neue Natur in Jesus entfaltet. Und es entsteht, wie Paulus es hier nennt, ganz am Schluss, wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Schlüssel zu all dem aber ist die Begegnung mit Jesus. Was nehmen wir ganz konkret mit? Ich weiß nicht, ob du noch dich in diesem zweiten Punkt wiedergefunden hast. Und du sagst, eigentlich kenne ich Jesus überhaupt nicht. Vielleicht vom Hören sagen, aber ich lebe völlig in diesem alten Denken, in dieser alten Gesinnung und ich erlebe die Auswüchse dessen an meinem Leben in der Sünde. Dann kehr um und tu Buße. Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist siegreich auferstanden für dich. Und du darfst Vergebung deiner Sünden erleben und du darfst Befreiung erleben. Vielleicht bist du in diesem Punkt Jesus begegnet und sagst, da waren Zeiten in meinem Leben, da war das stark und intensiv, aber die Bibel verstaubt, die Bücher in meinem Schrank bleiben weitgehend ungelesen. Manchmal höre ich mir eine Predigt an, aber schlafe dann dabei ein. Das ist ein richtig langweiliges christliches Leben. Kehr um. Kehr um und begegne Jesus. Das ist das Herrliche seiner Gnade. Er steht nicht und schlägt die Tür zu und sagt, jetzt bist du 3 Jahre nicht gekommen, was willst du jetzt bei mir? Sondern er ist der liebende Vater, der dir entgegenrennt und dich willkommen heißt als den verlorenen Sohn. Komm zu ihm, such ihn und lass dein Denken verändern in der Wahrheit Jesu durch sein Wort. Paulus wird in den nächsten Versen 25 bis 32 8 oder 9 Themenfelder eröffnen. Lüge, Zorn, Diebstahl, faules Gerede, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit sind sogar 10 Bereiche, die er dann aufzeigen wird und sagen wird, ganz praktisch, diese Realität kann in dir wachsen. Lass sie wachsen, aber nicht durch eigene Kraftanstrengung, sondern durch ein Verstehen und dann bewusst werden, ich bin eine Neuschöpfung in Jesus. Und wenn ich ihm begegne, Tag für Tag, Stunde für Stunde, dann wird der alte Mensch abgelegt, der neue angezogen und ich darf in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit für und mit ihm leben. Amen.